Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Michael Stadler. Heute werde ich mir gemeinsam mit Gerd Hübscher die Entscheidung T1708/21 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ansehen. Hallo Gerd.
Hallo Michael.
Ja, bei der Entscheidung ging es ja um ein Videokodierverfahren, wie der Titel schon sagt. Worum ging es denn da im Detail bei dieser Erfindung?
Ja, genau gesagt bezieht sich die Erfindung auf die Optimierung eines ohnehin bekannten Standards, der landläufig als H265 bekannt ist, ein High Efficiency Video Coding Standard, wo es im Wesentlichen darum geht, dass ich nicht jedes Bild übertrage, sondern differenzielle Informationen, um einfach die benötigte Bandbreite und auch den benötigten Speicherbedarf zu reduzieren. Der Kern der Erfindung oder worum es bei der Erfindung ging, ist, dass im Rahmen dieses Verfahrens bekannt ist und bekannt war, dass ich Objekte, die sich über mehrere Bilder hinweg bewegen, nicht jedes Mal neu übertrage, sondern eben herausfinde, wie sich die bewegen und dementsprechend eine Codierung über Bewegungsvektoren vornehme. Und in diesem Fall können verschiedene Szenarien auftreten, nämlich entweder es bestehen schon Bilder, in denen diese Objekte vorkommen und ich kann dementsprechend diese Bewegungsvektoren extrapolieren, also kann eine Vorhersage treffen, oder ich kann das nicht. Und je nachdem gibt es einen Steuerflag, der dann entsprechend in den resultierenden Bitdatenstrom geschrieben wird. Und unabhängig von diesem Steuerflag war es im Standard bekannt, dass man einen Index eines Referenzbildes mit übertragt, auf den sich da eben diese differenziellen Bewegungsvektoren beziehen.
Wie unterscheidet sich jetzt die Erfindung von diesem Standard?
Die Erfindung bezieht sich jetzt auf eine Optimierung des Standards, nämlich dahingehend, dass ich diesen Referenzbildindex nicht in den Bilddatenstrom codiere, wenn eben diese Bewegungsvektorprädiktion gar nicht verwendet werden kann.
Gut, so nachdem wir jetzt die Erfindung besprochen haben, stellt sich also natürlich als nächstes die Frage, wie ist es für den Anmelder gelaufen? Was ist im Anmeldeverfahren vor dem Europäischen Patentamt passiert?
Im Anmeldeverfahren hat die Prüfungsabteilung diesen Codierungsstandard als nächstliegenden Stand der Technik entgegengehalten und hat die Auffassung vertreten, dass die Erfindung gegenüber dem nicht erfinderisch wäre. Die Anmelderin ist daraufhin in die Beschwerde gegangen, hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens auch mehrere Hilfsanträge gestellt. Es ist dann zum Teil sogar der Aspekt des rechtlichen Gehörs diskutiert worden. Letztendlich hat das aber alles nicht gebracht und somit ist die Anmeldung rechtskräftig auch zurückgewiesen worden.
Die Kammer hat bei ihrer Entscheidung natürlich den Aufgabelösungsansatz verwendet, wie das üblich ist, wenn es um erfinderische Tätigkeit geht. Den würde ich jetzt auch für diese Entscheidung durchgehen. Als erstes nächstkommende Stand der Technik. Das ist klar, das war der Standard, um den es hier ging. Was war denn der Unterschied, der zum nächstkommenden Stand der Technik herausgearbeitet wurde von der Kammer?
Also wie gesagt, war der nächstkommende Stand der Technik dieser bestehende Standard, beziehungsweise genauer gesagt der bestehende Standardentwurf zum Zeitpunkt der Anmeldung. Und das Unterscheidungsmerkmal war tatsächlich, wie auch schon in der Prüfungsabteilung richtigerweise festgestellt worden ist, dass die Information des Referenzbildes nicht in den Bilddatenstrom mit aufgenommen wird, wenn dieses Verfahren dieser Prädiktion gar nicht verwendet werden kann.
Das war also insgesamt völlig unstrittig?
Das war unstrittig,
ja. Ja, das heißt, die Streiterei hat erst später begonnen. Die nächsten zwei Punkte sind der technische Effekt und die objektive technische Aufgabe. Gab es denn da jetzt schon Unstimmigkeiten?
Da gab es schon Unstimmigkeiten, zumindest zwischen der Anmelderin und der Prüfungsabteilung. Die Prüfungsabteilung hat nämlich die objektive technische Aufgabe, wie sie das eben gerne macht, rein darin gesehen, den technischen Effekt zu erzielen oder anders formuliert, wäre nach der Prüfungsabteilung die objektive technische Aufgabe darin gelegen, diesen Index wegzulassen, wenn diese Bewegungsvektorprädiktion nicht genutzt wird. Das hat die Anmelderin angegriffen in der Beschwerde und hat gemeint, diese objektive technische Aufgabe würde schon Teile der Lösung beinhalten und wäre daher unzulässig.
Wie hat die Kammer das gesehen?
Die Kammer hat dem Recht gegeben und hat auch gemeint, die objektive technische Aufgabe müsse entsprechend weiter gefasst werden, nämlich rein darin, die Codierungseffizienz zu verbessern.
Das heißt, die Kammer hat insoweit einmal dem Anmelder oder der Anmelderin zugestimmt. Hat es für die restliche Betrachtung dann was geändert?
Ja, leider nicht. Leider nicht, wiewohl sich die Anmelderin durchaus bemüht hat, dagegen zu argumentieren. Im Wesentlichen waren ihre Standpunkte die, dass sie gemeint hat, in diesem Standardentwurf gäbe es keinen Hinweis auf die Lösung. Das war wohl auch tatsächlich zutreffend, weil der Standard eben vorgeschlagen hat, diesen Wert immer zu übertragen. Der zweite Aspekt war, dass die Fachperson daher auch keinen Anlass gehabt hätte, eine Änderung an dem Standard überhaupt vorzunehmen. Und sie hat dann auch noch argumentiert, dass es, obwohl es diesen Standard eben einen gewissen Zeitraum gab, nämlich eine Standardisierungssitzung, war eben dieses entsprechende Flag bereits 2011 eingeführt worden. Die Anmeldung hat 2012 stattgefunden und sie hat sich auch darauf gestützt, dass innerhalb dieses Zeitraums niemanden aufgefallen wäre oder niemand auf die Idee gekommen wäre, das entsprechend zu optimieren. Dazu kommt auch, dass das eben ein sehr, sehr komplexer Standard sei und Optimierungen gar nicht so leicht wären. Die Kammer hat das alles aber wenig überzeugend gefunden. Sie hat zunächst einmal gesagt, dass das einerseits in dem Standard bereits implizit vorweggenommen sei, dass dieses Datenfeld gar nicht notwendig sei, wenn eben das Verfahren nicht benutzt wird, weil dann überhaupt keine Veranlassung besteht, ein Referenzbild überhaupt in Betracht zu ziehen und die Fachperson daher ohne weiteres feststellen würde, dass das in den relevanten Fällen überflüssig wäre. Sie hat auch argumentiert, dass es eben ein Entwurf eines Standards sei und die Fachperson daher durchaus veranlasst sei, Optimierungen daran vorzunehmen. Und auch das Argument, dass eben über einen angeblich langen Zeitraum da niemand draufgekommen wäre, hat die Beschwerdekammer nicht überzeugend gefunden, weil sie gemeint hat, das war eigentlich nicht einmal ein Jahr, also genau gesagt nur 3 Monate zwischen der Standardisierung des Flags und dem Prioritätsdatum. Und das sei zu kurz, um das als Indiz für eine erfinderische Tätigkeit zu sehen. Insbesondere sei es keine langjährige, ungelöste technische Herausforderung, so wie es auch in den Richtlinien erwähnt wird.
Das klingt ja einigermaßen anders als das, was man sonst so an Entscheidungen vom Europäischen Patentamt sieht, wenn es um die erfinderische Tätigkeit geht. Nämlich gerade, was die Fachperson oder der Fachmann so tun kann, wird ja doch relativ weit gesehen. Warum glaubst du, ist es gerade in dem Fall jetzt so anders als bei anderen Entscheidungen, wo das Amt doch sehr zurückhaltend ist, dem Fachmann, der Fachperson so die Möglichkeit zur Kombination einzuräumen?
Ja, ich glaube, dass ein wesentlicher Aspekt darin der nächstliegende oder die Art des nächstliegenden Standes der Technik ist. Also es ist doch betont worden, dass das ein Standardentwurf sei und kein abgeschlossener Standard, was inhärent schon einmal den Fachmann veranlassen würde, dazu da entsprechend Optimierungen vorzunehmen. Und dazu kommt, dass das technische Gebiet der Videokodierung halt einfach auch darauf ausgerichtet sei, da entsprechend Datenreduktionen, Optimierungen vorzunehmen. Und diese beiden Ausgangssituationen würden den Fachmann ohne weiteres veranlassen, entsprechend nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Und böse formuliert, wenn im Standard schon ein entsprechender Wert als überflüssig dargestellt wird, dass ich den dann entsprechend nicht in dem Codierdatenstrom aufnehmen, sondern einfach weglasse, sei tatsächlich was der Fachmann, eben jemand, der auf Codierungsverfahren spezialisiert ist, der weiß, wenn ich Datenmenge einsparen will, dann lasse ich Dinge weg, die ich nicht brauche. Das ist durchaus überzeugend aus meiner Sicht.
Ein Punkt schwingt in der Entscheidung auch noch immer so mit und das ist das rechtliche Gehör. Unser Anmelder hat sich auch im Beschwerdeverfahren darüber beschwert, dass sein rechtliches Gehör nicht gewahrt worden sein soll. Wie ist die Beschwerdekammer denn mit diesem Aspekt umgegangen?
Ja, die Anmelderin hat konkret angeführt, dass eben 2 Argumente, die in der schriftlichen Begründung der Prüfungsabteilung enthalten waren, dass die in der mündlichen Verhandlung nicht behandelt wurden. Sie hat diesbezüglich aber jetzt keine formelle Rüge gemacht, hat auch nicht die Rückerstattung der Beschwerdegebühr aus diesem Grund gefordert, sondern hat es einfach nur erwähnt. Und dementsprechend hat die Beschwerdekammer auch nur in einem obiter dictum darauf reagiert, hat mehr oder weniger gemeint, ja, diese Aspekte wären auch nicht entscheidungsrelevant gewesen. Der eine Aspekt hat sich im Wesentlichen auf eine alternative Formulierung der Aufgabenstellung bezogen, das andere auf ein Beispiel dazu. Also das waren alles Dinge, die an sich nicht ausschlaggebend waren. Und dementsprechend hat die Beschwerdekammer auch darin jetzt keine wesentliche Verfahrensverletzung gesehen.
Das heißt also, die Prüfungsabteilung oder auch die Beschwerdekammern müssen sich jetzt nicht im Detail mit allen Argumenten auseinandersetzen, sondern nur mit wesentlichen.
Genau.
Was sind denn jetzt deiner Ansicht nach die wichtigsten Punkte, die man aus dieser Entscheidung mitnehmen kann?
Ja, wenn wir die Sache vielleicht von hinten aufrollen, dann ist zunächst einmal vielleicht dieser Aspekt des rechtlichen Gehörs. Also wiewohl die Gewährung rechtlichen Gehörs natürlich ein ganz wesentlicher Verfahrensaspekt ist, insbesondere in Verfahren vor dem EPA, führt nicht jedes Übergehen eines Arguments zu einer Verletzung, insbesondere dann nicht, wenn diese Argumente nicht entscheidungsrelevant sind. Vom eher materiellrechtlicher Sicht sind die Hauptentscheidungsaspekte einerseits, dass die Aufgabe doch etwas abstrakter formuliert werden sollte, also insbesondere, dass es kritisch ist, wenn ich einen Hinweis auf die Lösung in die Aufgabe übernehme. Das ist an sich nichts Neues, das ergibt sich aus den Richtlinien. Trotzdem ist es eine nicht seltene Praxis der Prüfungsabteilungen, diese nicht besonders kreativ zu sein bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe. Also da muss man sicherlich aufpassen. Was deutlich spannender ist aus meiner Sicht noch, ist, dass eben der Fachmann durchaus zu mehr in der Lage ist, wenn der nächstliegende Stand der Technik entsprechendes impliziert. So wie in dem Fall, wenn ich einen nicht fertigen Standard habe, dass der Fachmann dann von sich aus entsprechend Optimierungen an dem Standard vornehmen würde, das ist sicher interessant, ist natürlich auch fraglich, ob sowas auch in Folgeentscheidungen wieder aufgegriffen werden würde. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber da ist einmal dem Fachmann tatsächlich einiges zugetraut worden, was sonst nicht der Fall ist.
Ja, vielen Dank, Gerd. Das war eine Folge des IP-Courses Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.